Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Leute, wir haben heute wieder eine richtig geile Podcast-Episode für euch mit am Start. Wir sprechen nämlich mit jemandem, der eigentlich sehr, sehr stark Strukturvertrieb gebrandet war, der das Ganze auch gut gelebt hat, der auch ziemlich erfolgreich war im Strukturvertrieb, der sich aber letztlich dann doch mit der Maklerschaft auseinandergesetzt hat und aus ganz speziellen Gründen sich dafür entschieden hat. Wir werden heute nicht nur darüber sprechen, wie geil Maklerschaft ist und warum man vielleicht wechseln sollte, das haben wir jetzt in den letzten 99 Episoden ausführlich besprochen. Wir werden aber auch darüber sprechen, für wen vielleicht der Strukturvertrieb oder ein geschlosseneres System sinnvoller sein könnte. Aber lasst uns einfach mal ein bisschen abwarten, wir wollen nicht alles zu sehr direkt von vornherein rausspoilern. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Noah Klöters.
Ja, danke, danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass es für euch interessant wird. Aber da gehe ich jetzt mal stark von aus einfach.
Wir werden sehen, ob es interessant wird oder nicht, hängt davon ab, was du zu erzählen hast. Noah, lass uns vielleicht mal direkt ein bisschen am Anfang starten, weil nicht jeder wird dich wahrscheinlich kennen. Für den Fall, dass jemand nicht weiß, wer du bist. Willst du mal vielleicht ein bisschen kurz raushauen, wer du bist, wie alt du bist? Einfach ein paar Facts zu dir, damit man so ein bisschen Gefühl dafür hat, mit wem man hier eigentlich gerade seine Zeit verbringt und wem man hier zuhört.
Ja, na klar. Also mein Name ist Noah Klöters. Ich bin 24 Jahre jung, vom Jahrgang 2001. Bin Ende 2020 während Corona im Strukturvertrieb gestartet, parallel zu meiner kaufmännischen Ausbildung. Und nach 4,5 Jahren habe ich dann den Entschluss gezogen, in die Maklerschaft zu gehen. Ja.
Dazu werden wir noch kommen. Mhm. Aber das ist jetzt ein ziemlich, ziemlich radikaler Sprung. Ja, 4 Jahre Tickets, dann. Aber wenn wir jetzt einfach mal zurück zu Anfang gehen, was hat dich denn am Anfang am Strukturvertrieb fasziniert? Also warum hast du überhaupt gesagt, hey, ich mache hier jetzt mal eine Karriere?
Ja, also man muss wirklich ganz am Anfang eigentlich anfangen. Ich habe nach meinem Abitur in Richtung Wirtschaft und Verwaltung, habe ich gemerkt, dass mir das Kaufmännische auf jeden Fall Spaß und Freude bereitet und habe dann eine Industriekaufmann-Ausbildung angefangen in der Firma, in der mein Dad schon ganz, ganz lange arbeitet. Und ja, ich muss sagen, dass ich die 2,5 Jahre total spannend fand für mich, aber nicht diesen Drive hatte, mein Leben lang diesen Job auszuüben. Und viele junge Leute ruhen sich ja dann immer noch so ein Stück weit auf die Studentenzeit aus, um vielleicht nochmal durch die Welt zu reisen. Und für mich war dann damals, weil ich der Bank, also ich habe eine Banklehre abgesagt, mein Bruder ist 3 Jahre älter, der hatte die dann schon absolviert und hat parallel vor mir dann Tekis kennengelernt. Wie das dann so ist, wurde ich natürlich auch zum Beratungsgespräch eingeladen. Und als damals 19-Jähriger, wenn man das erste Mal Geld verdient und man lernt dann wirklich das Thema, ich glaube, das ist auch für mich heute einer der größten Learnings gewesen, das Thema zu verstehen, wie lässt man Geld eigentlich für sich arbeiten? Also wie kann man Geld gezielt am Produktivkapitalmarkt irgendwie anlegen und damit wirtschaften? Das fand ich damals als 19-Jähriger mehr als inspirierend und habe dann daraufhin neben meiner kaufmännischen Ausbildung damals noch einen Nebenjob angefangen, immer versucht, viel Geld zu sparen. Habe dadurch jetzt auch schon 4 eigene Immobilien, die ich fremd vermiete und habe einfach diesen Sparplan für mich so durchgezogen und fand das so faszinierend, dass ich gesagt habe, ich will darüber einfach gerne mehr erfahren und habe mich dann, wenn man so will, eigentlich fast selber eingestellt und fand es natürlich auch total spannend, mit meinem Bruder zu arbeiten, gemeinsam mit Freunden Karriere zu machen. Das war wirklich perfect match und dann dementsprechend schnell ging es auch, was das dann angeht, in der Karriereleiter. Ich habe dann sehr schnell Sprünge gemacht. Ja.
Warst du bei deinem Bruder im Team? Also hat dein Bruder dich eingestellt?
Ja, korrekt. Also ich war bei meinem Bruder im Team und am Ende, ja, war mein Bruder dann bei mir im Team und die Führungskraft von meinem Bruder auch, aber einfach nur aus dem Punkt, nicht, dass sie nicht so erfolgreich waren, sondern weil die einfach nicht mehr Lust hatten auf diesen klassischen Teamaufbau und ich das aber total gelebt hat und mir das Freude gemacht hat und ja, das war sehr familiär dann am Ende bei uns, weil wir uns halt alle lange kannten.
Das ist ja auch mega, mega geil. Das ist so dieses typische Ding, wo Strukturvertriebe auch immer sagen, hey, pass auf, wir sind gar kein Schneeballsystem, bei uns kannst du unten einsteigen und jemanden auch überholen. Ne?
Ja.
So, ja, das muss man denn lassen, das ist auch tatsächlich möglich. Aber Teamaufbau ist halt auch nicht wirklich was für jeden. Ne? Also das leben nicht alle. Und das ist eigentlich auch okay. Was ich aber immer schade finde in Strukturvertrieben, zumindest habe ich das so kennengelernt. Witzigerweise hatte ich, bevor wir beide jetzt die Podcast-Episode hier aufnehmen, auch ein Gespräch mit jemandem, der jetzt gerade noch im Strukturvertrieb ist,
Ja.
sich für die Profiberaterkarriere entschieden hat. Und es ist auch so rausgekommen, dass es nach wie vor so ist, dass das gesagt wird zum Profiberater, ja, das ist so der Weg des geringsten Widerstands. Das sind so die Leute, die sich nicht an die harte Aufgabe Teamaufbau rantrauen und sowas. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Eigentlich sind das so Profiberater und Leute, die Beratungsqualität haben, auch diejenigen, die überhaupt Qualität ins Unternehmen mit reinbringen. Oder wie hast du die Erfahrung da gemacht?
Ja, also ich finde, muss man wirklich sagen, ich habe drei Profiberater dann bei mir im Bereich gehabt. Das waren schon die wichtigsten Stellen. Und man muss ja auch sagen, dass alle drei von denen, also unter anderem jetzt mein Bruder, die Entscheidung total freiwillig getroffen haben. Also er hatte die Entscheidung auch getroffen, bevor das überhaupt so eng wurde mit Überholungen oder sonst was. Und darüber die Führungskraft auch total frei heraus. Und also das Geschäftsmodell Tekes hat ja mit der, will nicht sagen, ein Problem, aber es wechseln halt viele in die Profilaufbahn. Deswegen man ja versucht, eh den Aufbau immer weiter ein bisschen attraktiver zu halten oder zu machen. Ich sehe es aber wirklich so, dass Profiberater mit die meiste Qualität reinbringen und man muss auch letztendlich sagen, eigentlich das machen maßgeblich, warum man den Job anfängt. Und das ist halt, Kunden besser aufzustellen und halt eigentlich nicht nur draußen durch die Walachei zu laufen und irgendwelche neuen Leute zu suchen auf irgendwelchen Events. Das ist ja eine Beimischung, aber ich muss sagen, das war dann schon bei mir in der Gewichtung zu, wir beraten Kunden und wir gewinnen neue Geschäftspartner, teilweise ja nicht ganz in der Balance, wenn man ehrlich ist.
Du hast vorhin angesprochen, dass du in der Karriereleiter schon ziemlich vorwärts flott nach vorne gegangen bist. Was dürfen sich da die Zuhörer darunter vorstellen? Also jeder, der hier zuhört, wird wahrscheinlich irgendwo die Position eines Strukturvertriebs kennen. Viele kennen wahrscheinlich auch die Position bei Tekis. Also wie sah deine Karriere da aus innerhalb des Vertriebs?
Ich glaube, es langweilt die Zuhörer jetzt zu sagen, ich war 6 Monate in der Position oder so. Man kann eigentlich bei mir das relativ einfach halten. Ich war keine 10 Monate in derselben Position und in den unteren Positionen ging es natürlich dann dementsprechend ein bisschen schneller und war dann mit 21 Teamleiter, habe in Mönchengladbach einen weiteren Standort dann aufgemacht. Teamleiter ist so die erste, wir nennen das immer Großnagelposition und in der Position war ich dann 10 Monate und war dann Repräsentanzleiter mit 22 Jahren. Und ich glaube, dass ich, das weiß ich allerdings faktisch nicht genau, ich war dann Teil der Top 140 Runde, genau vor einem Jahr ja dann noch. Und ich meine, dass ich da auch, glaube ich, der Jüngste war. Das kann ich aber nicht zu 100% natürlich sagen, weil ich jetzt nicht jeden gefragt habe, hey, wie alt bist du eigentlich? Aber so vom Gefühl, wenn man da durchgegangen ist, hatte ich schon das Gefühl, da einer der Jüngste zu sein oder der Jüngste vielleicht auch zu sein. Und dann war es so, dass ich dann nach diesem Event, so ab November mich ernsthaft oder Oktober eher gesagt schon mit dem Thema Maklerschaft auseinandergesetzt habe, es aber trotzdem lief, also war dann in Richtung der nächsten Position von den Zahlen. Das hätte aber noch ein bisschen gedauert. Vielleicht wäre es jetzt der Fall gewesen, vielleicht aber auch noch nicht. Das kann man ja nicht so ganz absehen immer. Wir haben aber auf jeden Fall schon die Umsätze geschrieben für die darauf liegende Position auch.
Das
Ja.
wäre ein Branch Manager gewesen, ne?
Das wäre dann die erste Managementposition. Ich habe immer davon geträumt, mit ja, vielleicht noch 23, das wäre eng geworden, weil ich jetzt im Mai 24 geworden bin, ins Management zu kommen. Das war immer mein großes Big Picture von ja, oder in der Zeit bei Tekes, wo ich mich immer total dran festgehangelt habe. Ja, habe ich jetzt nicht erreicht.
Ja, das kann man so und so sehen, ne? Da werden wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, aber ich würde gerne einfach mit dir mal über ein paar Themen sprechen, die ich jetzt gerade super, super aktuell und super heiß finde. Vor allem, weil du jetzt einfach auch die Erfahrung mitbringst, was es bedeutet, Team aufzubauen, was es bedeutet, Menschen zu führen, was es bedeutet, die Verantwortung dafür zu tragen. Eigentlich bist du ja schon irgendwo auch als Repräsentanzleiter in einer gewissen Managementfunktion. Du musst ja Workshops planen, du musst ja irgendwie die Leute ausbilden, du musst ja dafür sorgen, dass die Beratungen laufen. Und ich hab das in der gesamten Zeit, in der ich jetzt in der Finanzdienstleistung bin, eher so kennengelernt. So alles bis Teamleiter ist eigentlich Struggle. Aber vor allem Teamleiter bist du in einer ziemlich schwierigen Position, weil du sowohl die Akquise machst als auch die Beratung für deine Vertriebspartner. Also das sind 12-Stunden-Tage nicht selten. Danach
Ja.
wird es für viele ein bisschen entspannter. Nicht viel, aber ein bisschen entspannter. So, würdest du das auch
Ja.
so sehen?
Ja, also ich muss schon sagen, dieser Sprung von Teamleiter auf Repräsentanzleiter war bei mir damals so, dass ich das gar nicht verspürt habe. Also wir waren noch nie so eine richtige Drückerkolonne. Ich hatte zum Beispiel nie Telefonpartys oder so bei mir im Bereich. Bis heute nicht. Ich will aber gar nicht sagen, dass die schlecht sind. Ich glaube, dass das schon in gewissen Fällen sehr sinnig ist auch. Aber was ich damit sagen will, dieser Sprung hat sich für mich sehr, sehr einfach angefühlt. Was sich für mich sehr schwierig angefühlt hat, ist die Position Teamleiter. Also Teamleiter zu werden. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass ich darüber, dass meine beiden Führungskräfte halt in die Sales-Laufbahn gegangen sind, halt einen Riesensprung hatte. Also es hat dann mit mir ein Regionalmanager oder dann Divisionalmanager gearbeitet, mit vielleicht nicht den Zeiteinsatz dann, weil es auch einfach nicht anders möglich war. Der hatte dann auch ganz viele andere Dinge zu tun, dass ich in der Zeit schon gespürt habe, boah, jetzt muss man auf einmal alleine beraten, jetzt muss man auf einmal weiter selber Wachstum machen. Da waren diese 12 Stunden, wie du das eben gesagt hast, wirklich gang und gäbe und total nervenaufreibend, muss man sagen. Also ich fand diese Zeit extrem hart für mich unternehmerisch, allerdings in der Befähigung, weil ich da so viel gelernt habe. Also das kann ich auch immer nur jedem, der dazu oder jedem raten, der im Strukturvertrieb bleiben möchte. Das hört man ja ganz oft eigentlich auf jedem Meeting und das finde ich wirklich total passend, ist dieses Thema Eigenverantwortung. Weil ich glaube, sobald der Partner anfängt, Eigenverantwortung, ist aber auch in der Maklerschaft so, zu übernehmen, wird er viel, viel schneller in seiner Karrierelaufbahn sein, weil er halt nicht mehr davon abhängig ist, dass zum Beispiel Noah oder ein Russland ein Meeting oder ein, keiner, irgendein Event für jemanden anderen organisiert oder Kunden dann auch für einen selbst gewinnt. Das heißt, man ist viel schneller in der Unabhängigkeit und kann eigentlich viel besser, ja, sein Way to go dann auch gehen und dadurch ist man viel schneller als andere, denke ich dann. Also deswegen würde ich alles in einem sagen, hat mich das total beflügelt, aber Teamleiter fand ich schon schwierig.
Ich habe diese Frage mit einem ganz bestimmten Ziel gestellt, weil ich hab mir das immer so überlegt, ne? Ich persönlich habe es jetzt nicht zum Teamleiter geschafft, ich war immer nur Seniorberater, aber ich kenne einige Teamleiter und ich habe auch schon inzwischen jetzt mit wirklich vielen Teamleitern gesprochen, je früher die Position Teamleiter hatten. Und damals, zu meiner Zeit, war das so, dass du als Teamleiter, boah, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, irgendwas um die 20 Promille hattest, Eingangssatz, so minus. Und dann hattest du deine höchste Position darunter war SB Plus, die hatten, glaube ich, 16 und dann hattest du normal einen Seniorberater, der hatte 14 Promille. So, und dann jetzt hast du häufig die folgende Herausforderung gehabt. Wenn jetzt jemand von der Position Juniorberater auf Seniorberater gesprungen ist, dann hat er vorher 10 Promille gehabt, dann später die 14 Promille. Wenn jetzt dann aber ein Storno von dem Juniorberater kam, dann wurde er ja mit 10 Promille, sage ich mal, oder mit einer höheren Differenz quasi gewertet. Aber die Umsätze, die reinkamen, da hattest du ja eine geringere Differenz raus als Teamleiter, weil der jetzt inzwischen ein Seniorberater war. Weißt du, was ich meine? Hat man das gespürt?
Ich glaube, also in anderen Bereichen habe ich das durchaus mitbekommen, weil da Leute dann auch überholt wurden, wegfluktuiert und das war schon Dinge, wo ich mir gedacht habe, man macht sich natürlich unternehmerisch immer Gedanken, welche Risiken habe ich, welche nicht. Ich habe ja dann auch einen Teamleiter nachgezogen, einen Sales Manager noch, wo die Marge natürlich dann auch als RL geringer wurde und wo ich dann noch den Teamleiter Stornos bekommen habe, wo der Seniorberater war. Das habe ich schon gespürt, allerdings, wenn du fortlaufend gute Umsätze schreibst, also du steigerst die Umsätze, dann balanciert sich das so ein bisschen aus, dass man das vielleicht nicht merkt. Das größte Problem hat man, finde ich, in Strukturvertrieben, wenn gewisse Strukturen stufengleich werden, beide allerdings im Aufbau bleiben wollen und oder, das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man überholt wird. Das ist schon hart dann, weil man natürlich dann 5 Jahre ist eine lange Zeit und wenn du überholt wurdest, du partizipierst vielleicht nur noch über eine Vereinbarung ganz gering an den Partner. Und du kriegst dann von vor 3,5 Jahren noch Stornos reingedrückt. Das wird dann schon sehr unangenehm.
Ich hab mir das immer so ausgerechnet. Jetzt überleg mal, du hast jetzt einen Juniorberater, der schreibt jetzt irgendwie seine Umsätze und mit 10 Promille, dann hast du 10 Promille Differenz drauf. So, dann hast du 10 Promille verdient. Jetzt wird er später Seniorberater, jetzt hast du nur noch 6 Promille Differenz drauf, aber die Storni kommen mit 10 Promille Differenz rein. So, also dass das schon schwierig wird. Aber du hast ja gesagt, wenn man kontinuierlich Umsätze schreibt, geht das. Dass das ekelhaft wird, wenn man überholt wird, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Also da wird ein finanzieller Struggle auch da sein. Aber auch hier, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber ich habe neulich habe ich anonym etwas zugesendet bekommen, nämlich einen neuen Geschäftsplan, den die TX aktuell hat. Und hast du mitbekommen?
Ja, ich habe es mitbekommen, ja.
So. Und wenn ich das richtig gesehen und verstanden habe, dann hat die Position Seniorberater jetzt 18 Promille und der Teamleiter aber immer noch nur die 20. Das heißt.
Echt? Okay. Ich hab von 17 gehört. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mich da gar nicht so reingelesen habe. Also wenn du den gesehen hast und rein, also da weißt du mir, ich habe es mitbekommen und darüber auch mich so ein bisschen unterhalten. Bin allerdings nicht, ja, dadurch, dass der Geschäftsmann für mich jetzt keine Rolle mehr spielt, habe ich mir den jetzt nicht so genau zu Gemüte geführt. Aber ich habe mitbekommen, dass die Position unten, also in unteren Positionen, nicht, dass sich das falsch anhört, halt eine Promillstufe höher bekommen haben, oder?
Also ich hab den hier jetzt mal aufgemacht. Beraterassistent 7 Promille, Juniorberater 10 Promille, Seniorberater 14 Promille, Seniorberater plus 17 Promille plus Neukundenprämie, Teamleiter 20 Promille.
Okay, der Beraterassistent hat 7 Promille.
Ja.
Und der Trainee?
Trainee ist bei 6. Ne, warte, sorry. Sorry. Neuer Geschäftsplan ab der 1.1. Ja, doch. Bei Trainee hat sich nichts geändert. Trainee ist bei 6 Promille.
Okay, also hat der Berater denn auf dem Training nur noch ein Promille Marge?
Ja.
Weil vorher waren es ja zwei, das heißt, da wurde es eigentlich dann noch
Also,
schlechter.
wenn ich den Berateassistent, also wenn ich den Geschäftsplan jetzt richtig lese, ne? So,
Okay.
aber ja, neuer Geschäftsplan ab dem 1.1.26, gültig bis 1.14.25 steht bei Trainee 6 Promille. Aber ab 1.1.26 bei Trainee hat sich nichts verändert. Nee, anders. Jetzt gucke ich, bin in der Zeile verrutscht. So,
Okay.
Trainee hat 7, Berateassistent hat 10, Juniorberater hat 14. So rum. So ist es jetzt. Ich bin in der Zeile verrutscht.
Okay. Juniorberater hat 14. Okay. Und der
Genau.
Seniorberater?
17 plus Neukundenprämie.
Okay, also die haben nicht mehr die Position, so habe ich es nämlich gehört. Die haben gar nicht mehr die Seniorberater plus und Seniorberater, sondern es gibt dann nur einen Seniorberater, der hat 17 Promille plus Neukunden und der Teamleiter bleibt bei 20.
Der Teamleiter bleibt bei 20, genau.
Okay, ja.
Gleichzeitig sind aber die Teamvolumen auch ein bisschen runtergegangen. Also, um Berateressistent zu werden, musst du 350.000 additiv schreiben. Juniorberater, ich glaube auch nochmal irgendwie 350.000. Seniorberater, das war früher, musstest du, glaube ich, 1 Million schreiben. Sind jetzt bei 750.000. Teamleiter musstest du früher, glaube ich, 2 Mille schreiben, ist jetzt bei 1.750.000. Also,
Okay, ja.
die Volumina sind ein bisschen runtergegangen. Aber mir geht es gar nicht so sehr darum, die Details in diesem Geschäftsplan, weil ab Repräsentanzleiter geht es eigentlich genauso weiter wie bisher, außer dass du jetzt weniger beschreiben musst, um die Position zu erreichen. Sondern mir geht es darum, dass ich mir mit dir mal eine Sache durchsprechen wollte. Wenn du jetzt nur noch 2 Promille oder 3 Promille Differenz auf deinen Seniorberater hast, dann wird es doch richtig schwierig als Teamleiter.
Ja, also die kommt, ja, also man kann das zusammenfassen, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Was ich aber immer, also was man da immer unterschätzt, ist so ein Stück weit, diese Geschäftsplanänderungen allgemein finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man sich ja irgendwann mal auf einen Geschäftsplan eingelassen hat und den, egal in welcher Position man ist, auf einmal geändert wird. Also ich denke gerade auch so ein bisschen an die Leute, die jetzt vielleicht lange in der Position Seniorberater auf 14 Promille waren. Jetzt haben sie es gerade geschafft zum Teamleiter und die ganzen Positionen darunter steigen auf einmal auch auf 17 Promille. Man hat auf einmal nur noch 3 Promille Leitungsvergütung. Also natürlich bei einer Änderung triffst du nicht immer alle positiv. Du wirst auch irgendwelche negativ nehmen. Und irgendwo muss die Kohle auch herkommen. Also, ohne mir den jetzt genau angeguckt zu haben, wahrscheinlich haben die von den oberen Positionen ein bisschen was weggenommen. Oder ist so gelassen und die Marge dann einfach geringer gemacht. Dann ist es allerdings dann wieder für die unfair, die den Weg gegangen sind. Auf der anderen Seite, erkennt, finde ich, Dick, ist damit ja auch so ein bisschen das Problem, dass die unteren Positionen, oder die meisten in den unteren Positionen, um das eher so zu formulieren, nicht das Einkommen haben, um vielleicht den nächsten Schritt in den Hauptberuf zu gehen oder ja, seinen Lebensunterhalt einfach zu finanzieren, weil das wird ja auch immer schwieriger in Deutschland. Ja, und damit gehen die das natürlich um oder kommen dem ein bisschen entgegen dann auch, ne?
Also nochmal, alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich ohne Gewähr.
Ja.
Die Datei, die ich hier die bekommen habe, die sieht zwar ziemlich nach offiziellem Geschäftsplan aus, aber man weiß ja nie. Ne? Deswegen, also das ist ein Gedankenexperiment, was ich gerne mit dir durchsprechen wollte, weil es ist wie du es gesagt hast. Also stell dir mal vor, du lässt dich auf etwas ein und das ist so diese Schwierigkeit, die ich am Strukturvertrieb finde, weil uns in unserem Bereich wurde immer gesagt, du bist selbstständig. Du bist selbstständig, du baust dein eigenes Unternehmen auf.
Ja.
Jetzt baust du dein eigenes Unternehmen auf, aber jemand anderes bestimmt, wie viel Geld du verdienst. Jemand
Ja.
anderes bestimmt, wie viel Einkommen du hast. Jemand anderes bestimmt, wie der Geschäftsplan aussieht. So,
Ja.
dadurch, dass diese Änderungen jetzt einfach kommen können, du musst dich dem als Vertriebspartner ja beugen. Du hast ja keine andere Wahl. Du kannst nicht
Absolut.
sagen, nee, der alte hat mir besser gefallen, ich möchte bitte im alten System bleiben. Das ist halt, finde ich jetzt nicht ganz so unternehmerisch. Wie siehst du das?
Ja, das ist einer mit der größten Punkte auch tatsächlich gewesen. Also ich war jetzt ja dann 4 Jahre wirklich sehr, sehr aktiv dabei und ich glaube, in den 4 Jahren jetzt, bitte da auch nicht zahlgenau, aber ich glaube, der Geschäftsplan wurde da auch 2 bis 3 Mal schon geändert. Von der Verteilung her, dann auf einmal da wieder war es, da wieder war es. Auch oftmals, deswegen sage ich auch oftmals mit Neukundenbonus oder so. Ich finde das alles eine tolle Aktion auch, gerade für die unteren Positionen. Aber diese Geschäftsplanänderungen nach oben hin, dass man auf einmal dann noch einen Bereich mehr braucht oder sonst was. Also ich habe es selber bei meiner Führungskraft erlebt, wenn das ein Jahr, also die dann Divisionalmanager geworden ist, wenn das ein Jahr früher gekommen wäre, hätte der mit der Position totale Schwierigkeiten gehabt. Jetzt muss man überlegen, der hat aber schon in dem Geschäftsmodell 15 Jahre gearbeitet. Dann kommt von heute auf morgen eine Änderung und auf einmal wird diese letzte Position, die einen irgendwie natürlich so ein bisschen rettet dann auch, weil Divisionalmanager kannst du nicht mehr faktisch überholt werden, sondern hast immer ja diesen Promille auf deine aufgebauten Bereiche dann auch, dann kann das schon sehr, sehr böse werden auch. Und da hatte ich auf jeden Fall mir sehr langfristig natürlich Gedanken gemacht, Wie oft ändert sich das auch noch? Und was ist, wenn mich das mal total negativ trifft, irgendwann? Und ja, aber es hat nicht so viel mit unternehmerischer Freiheit zu tun. Das kann man auf jeden Fall zusammenfassend sagen.
Lass uns mal darüber sprechen, was dich denn überhaupt dazu bewegt hat, dich mit der Marktwirtschaft auseinanderzusetzen, weil letztlich ist es doch so, dass du normalerweise nicht irgendwo links und rechts guckst, wenn alles gut läuft. So, das ist ja, glaube ich,
Ja.
das, was den Leuten, die irgendwo wechseln, unterstellt wird. Es lief nicht gut, deswegen haben die sich links und rechts jetzt umgeschaut. So, bei dir habe ich jetzt aber rausgehört, dass du eigentlich komplett auf Erfolgsspur warst und dass alles eigentlich cool war. Aber du hast dich trotzdem dazu entschieden, jetzt einfach mal zu gucken, was der Markt noch zu bieten hat, außerhalb des Strukturvertriebes. Und, das würde ich jetzt mal als sehr ungewöhnliches Verhalten bezeichnen. Also, was hat dich dazu motiviert zu sagen, okay, mal gucken, was es da noch gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr ungewohnt. Ich habe es auch jetzt noch teilweise nicht so viel mitbekommen. Man hört ja schon von Leuten, die gehen, aber meistens hat das dann leider Gottes auch irgendwie andere Punkte gehabt, was bei Tekis natürlich dann auch echt entkräftet wird und teilweise dann nicht so ganz freiwillig, was man so mitbekommt. Bei mir war das dann wirklich das absolute Gegenteil. Ich muss auch dazu sagen, ich bin heute noch gut mit teilweise vielen Leuten von der Tekis und wir haben wirklich ein gutes Verhältnis. Ich gehe mit meiner alten Führungskraft auch immer noch ab und an Padel-Tennis spielen, also jeder, der es kennt. Also muss man aber auch dazu sagen, dass ich übernommen wurde ganz frisch. Und da komme ich vielleicht dann darauf, wie kam das überhaupt bei mir zustande, dass ich mich mit was anderem beschäftigt habe. Ich glaube, das hatte nicht diesen einen Punkt, sondern wie die Zufälle es manchmal dann haben wollen im Leben, hat es mich dann auch erwischt, hatte immer schon eine Offenheit grundlegend für Dinge. Ich glaube, das hast du schon in unseren Gesprächen gemerkt. Ich bin echt wissbegierig. Das wirkt teilweise so, dass ich einen wie so einen Schwamm ausquetschen möchte, weil ich immer das Gefühl habe, dass oder clevere Menschen wissen immer was, was ich nicht weiß. Und ich glaube, so ist es auf der anderen Seite auch. Und ich denke mir immer, wenn man in so einem Gespräch ist oder Podcast hört allgemein, dann will man ja irgendwo was lernen, was man selber vielleicht noch nicht weiß. Bei mir war das damals dann der Punkt, dass meine Führungskraft ins Face-Out gegangen ist. Ob das jetzt komplett freiwillig war oder nicht, das weiß ich nicht. Ich musste auch damals sagen, dass ich mit meiner damaligen Führungskraft, was heißt nicht zufrieden war, aber der hatte damals, also menschlich total zufrieden, aber der hatte dann diesen Sprung geschafft zu, ich muss eigentlich jetzt nicht mehr so viel arbeiten und kann rüber machen. Und ich war aber als Repräsentanzleiter natürlich noch nicht an dem Ziel und wollte unbedingt nach vorne brechen, ganz viel machen.
Noah,
Und
jetzt muss ich dich einmal kurz bewusst unterbrechen. Einfach nur eine Verständnisfrage, weil das ging mir gerade durch den Kopf und ich glaube, das kann auch bei den Zuhörern hier so ein bisschen eingekommen sein. Sagtest du nicht, deine Führungskraft sei dein Bruder? Oder wen genau meinst du jetzt?
Nee, das war jetzt, also das war schon die neue Führungskraft sozusagen. Mein Bruder ist ja dann in die Sales-Laufbahn gegangen und die Führungskraft darüber auch. Und dann war meine Führungskraft Divisionalmanager ganz frisch
Ah,
geworden.
okay.
Und mit der Führungskraft, die ist dann nach, ich glaube, 8 oder 9 Monaten nach der Position Divisionalmanager ins Face-Out gegangen. Und da hat man sich natürlich damals dann die Frage gestellt, hey, du hast es jetzt durchgespielt, wieso gehst du jetzt ins Face-Out? Hab aber mitbekommen, aufgrund des zeitlichen Engagements, dass diese Person nicht mehr so Lust hatte, den Vertrieb, wie das der Strukturvertrieb ja dann auch spielen muss, zu spielen. Dadurch hatten wir natürlich geschäftlich unsere Differenzen, allerdings privat und zwischenmenschlich überhaupt nicht, weil ich immer ein Stück weit mehr gefordert habe, mehr Einsatz für die Leitungsvergütung, die man ja dann irgendwo abgibt, habe ich mir immer gewünscht, dass die Person dann in dem Bereich mehr wirkt, mehr macht und tut. Ja, damals ist die Person dann ins Face-Out gegangen. Bis heute weiß ich nicht genau, ob das komplett freiwillig war, ob da vielleicht andere Sachen im Spiel waren. Das kann man nicht so ganz sagen. Ich habe mir dann damals natürlich sehr die Frage gestellt, wenn ich irgendwann selber mal Divisionalmanager bin. Also das war wirklich ein Learning, selbstreflektieren von mir. Und ich habe mal einen Noah Klöters, der Repräsentanzleiter ist, und der erwartet noch so viel Zeitengagement von mir. Ist es überhaupt das, was ich dann in dem Alter so möchte, dass ich einer Person in der Position mich immer noch so ein bisschen fremdbestimmen lassen muss, weil ich natürlich sehr viel eingefordert habe mit komm mal an den Dienstag, komm mal an den Donnerstag, mach mal das Wachstumsgespräch, aktivier mal den Partner, so wie das alle anderen Bereiche haben wollten. Also man hat immer, auch ich habe gemerkt, ich war ja nicht selbstbestimmt in meiner Zeit, sondern alle Juniorberater haben mir ja auch egal wo Termine reingelegt, ob das auf einem Samstagnachmittag war, ob das an einem Dienstagnachmittag war oder abends ganz spät, das ist ja egal gewesen. Und diese Frage hat mich lange beschäftigt und zu überlegen, wie will ich eigentlich mal unternehmerisch tätig sein? Und komme ich an dem Punkt, dass ich wirklich nicht mehr für irgendwen anders von links nach rechts tanzen muss? Und das war so der erste Punkt, der mich in der Selbstreflexion lange beschäftigt hat. Ab wann ist man wirklich frei in der Zeiteinteilung? Weil damit wird ja auch oft geworben. Und der nächste Punkt war dann in dem nächsten Step eigentlich sehr spezifisch auf den Kunden bezogen. wie berate ich eigentlich meine Kunden? Also mache ich das wirklich vollumfänglich, wie es vielleicht dieser erste Aspekt war, berate Kunden, wie du selbst gern beraten werden möchtest? Und dann ist mir aufgefallen, schwierig, ja, weil keiner in meinem Bereich sammelt so wirklich die Kfz-Verträge ein. Wir haben, glaube ich, 5 Wohngebäudeversicherungen bei uns im Bestand gehabt. Also da war halt nicht so viel von ganzheitlicher Beratung zu sehen, weil wir uns natürlich dann schon darauf spezialisiert haben oder fokussiert haben, eher gesagt, machen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Depotsparpläne und so weiter. Aber ob jetzt ein Kunde bei mir eine Hausrat gemacht hat oder eine Kfz, das war mir natürlich nicht egal, weil ich schon wusste, dass ich den dadurch binde. Aber ich habe wenig Bestandsübertragungen in dem Bereich gemacht oder sonst so, weil es sich faktisch einfach nicht so gelohnt hat. Also ich habe mir viel Arbeit ins Haus geholt für eigentlich sehr, sehr wenig Ertrag, wenn ich überlege, dass ich da 3, 4 € pro einen Vertrag bekomme. Ja, das war so der zweite Punkt. Geschäftsplanänderung war eigentlich natürlich der dritte, dass man sich schon die Frage gestellt hat, wie lange läuft das? Und der vierte Punkt war eigentlich der Ruf im Allgemeinen von Strukturvertrieben. Also da will ich mich auch irgendwann nicht von frei machen. Es macht ja auch was mit einem, dass egal auf welche Party man geht, egal wo man hingeht, man erwähnt, dass man bei Tekis ist oder allgemein irgendwo in Strukturvertrieben kann auch, können ja ganz viele andere auch sein. Man genießt einfach nicht den besten Ruf, muss man sagen. Ne?
Ja, also das mit dem Ruf, das hatten wir, glaube ich, in dieser Podcast-Episode schon, also nicht in dieser Episode, aber in diesem Podcast schon recht häufig besprochen. Und doch, das ist häufig so das, was die Leute auch ansprechen, wenn sie zu mir in die Gespräche kommen, wenn sie mal nach einem Weg aus dem Strukturvertrieb raussuchen, wenn sie sagen, du guck mal, eigentlich ist es total kacke, ich gebe mir hier die riesengrößte Mühe, mir einen guten Ruf aufzubauen. Und irgendjemand am anderen Ende der Republik, der baut halt irgendwie in irgendeinem Bereich Scheiße, das geht irgendwo, was weiß ich, durch die Medien oder durch Mundpropaganda oder sonst irgendwas, und dann wirkt sich das auf den Namen aus und ich muss darunter leiden. So,
Ja.
das ist ein unschönes unternehmerisches Risiko. Aber was ich jetzt gerade ultra wertvoll fand, ist, dass du einfach mal ein paar Dinge angesprochen hast, die sich sehr, sehr reflektiert anhören. Weil wahrscheinlich hast du das auch sehr, sehr häufig
Ja.
reflektiert und darüber nachgedacht. Aber die sich so in der Ausführlichkeit wahrscheinlich niemand macht, der im Vertrieb ist, in irgendeiner Managementposition oder ja gerade in einem Strukturvertrieb in einer Leitungsposition. Weil der Traum, der irgendwie verkauft wird, und vielleicht verkaufe ich das jetzt ein bisschen plakativer, als es eigentlich ist, aber der Traum, der eigentlich verkauft ist, bau dir ein Team auf, werd Manager, was weiß ich, GM, DV, sonst irgendwas, und dann hast du die Freiheit erreicht, weil du eine Mannschaft
Ja.
unter dir hast, die die ganze Zeit arbeitet und du kriegst die Leitungsvergütung. Aber die Realität, die ich bisher erlebt habe, ist, dass du jahrelang, jahrzehntelang eine Mannschaft aufbauen kannst und von heute auf morgen der stärkste Bereich einfach rausfallen kann.
Ja.
Und dann fehlt dir Einkommen. Oder wenn man sich mal ehrlich eingesteht, wenn du mal einfach in den Kalender von Führungskräften guckst, so. Also jeder, der den Podcast gerade zuhört und eine Führungskraft hat oder Führungskraft ist, schaut doch mal bitte in die Kalender rein und fragt euch mal, sieht das nach Freiheit aus? Sieht das wirklich nach Freiheit aus? Ist das das Leben, was man wirklich führen möchte? Und klar, wenn man da Bock drauf hat, wenn man da Spaß dran hat und wenn das wirklich das ist, was dich erfüllt, dann super, super gerne. Aber das, was du jetzt gerade angesprochen hast, wird einfach viel zu selten und viel zu wenig angesprochen, dass je weiter du kommst, du verdienst mehr Geld, aber mit Freiheit hat es nicht besonders viel zu tun.
Nee, also das muss ich wirklich sagen. Ich habe das damals auch direkt nachdem die Person ins Faceout gegangen ist, deswegen habe ich das auch so ein bisschen ausführlicher erzählt, auch in dem Moment nicht krass reflektiert. Ich brauchte wirklich, ob das ein Urlaub war, eine Auszeit, ich weiß nicht, wo dieser Gedankengang über irgendein Buch, was man gelesen hat, wo ich mir nochmal die Frage gestellt habe. Aber also wie frei ist man dann wirklich? Ich habe gestern zum Beispiel einen Satz gelesen in dem Weg also zum erfolgreichen Unternehmer, dass man meistens in 10 Jahren in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum im Durchschnitt weniger verdient als ein normal gut angestellter Arbeitnehmer dann auch, weil man so viel reinvestiert und so weiter. Das fand ich auch total zutreffend. Aber oftmals habe ich mir die Frage gestellt, wie ist es denn 10 Jahre weiter, auch bei der Karrierelaufbahn, die ich dann gemacht habe und wo ich dann reflektiert für mich habe. Die Person, ich meine, die hatte 2 Kinder, die kam aus Köln, immer lange Strecken zum Büro und wo der sich dann damals verabschiedet hatte. Also ich habe wirklich geweint, also ich hatte das gar nicht gedacht, weil ich dann oder mir dann erst aufgefallen hat, was diese Person auch oftmals für einen Impact auf mich hatte. Das hört sich teilweise echt verrückt an, aber ich bin ein sehr getriebener Mensch, der eine sehr hohe Dankbarkeit in Menschen hat, die ja viel Zeit in mich gesteckt haben und von denen ich natürlich auch heute weiß, was das für mich für einen Impact hatte. Ich meine, ich habe dadurch gelernt, mit irgendwie 21 ein eigenes Büro zu führen und das waren alles wirklich auch Einflüsse von dieser Person. Aber der Strukturvertrieb hat es dann in dem Moment auch irgendwie so hergegeben, okay, wenn du 8 Promille Leitungsvergütung hast, dann musst du halt einfach einmal pro Woche 5, 6 Stunden am Start sein und Gas geben. Ob du Urlaub machst, das wird alles ja teilweise genehmigt, teilweise nicht. Also man hatte dann doch immer wieder so ein Stück weit ein Störgefühl, weil man halt weiter wachsen musste, höher, schneller und weitere Partner, weitere Kunden. Und dann brauchte man irgendwie die Instanz, um natürlich junge Positionen immer wieder neu zu motivieren und zu challengen. Das war bei mir schon ein Riesenpunkt, der in der Selbstreflexion dazu gesorgt hat, zu sagen, okay, das stelle ich mir schwer vor, gerade wenn ich mal 2 Kinder habe. Und aber auch das, was du eben gesagt hast. Ich habe letztes Jahr einen Kalender gehabt. Ich habe mir das selber nochmal bei Google angeguckt. Das macht Bock mit 23. Da ist man ja irgendwie total in Fahrt. Und wenn man jeden Tag seine 12 Stunden kloppt und am Wochenende 20 Power Days gefühlt hat und Existenzgründerseminaren. Ich habe da überall auch viel referiert und dann wurde man von anderen Bereichen mal eingeladen, weiter weg. Dann hat man sich da vielleicht noch ein Hotel gebucht oder war einfach viel unterwegs, was man ja auch alles selber gezahlt hat. Und wenn man sich dann anguckt, was habe ich eigentlich wirklich gearbeitet? Ich will mich nicht beschweren, ich habe tolles Geld da auch verdient, aber man muss es immer ins Verhältnis auch setzen. Das will ich damit sagen. Und das ist schon, muss man sich halt einfach die Frage stellen, wie lange macht man das mit? Und ich meine, da auch in der Zeit Frauen kennenzulernen, also das war mir, also das hat mir immer geholfen, weil wenn ich dann jemandem erzählt habe, was da passiert ist und oder wie mein Kalender aussieht, die haben teilweise gedacht, ich bin von einem anderen Stern, ne? Also wenn man denen dann sagt, okay, wir können uns ab 8:30 sehen oder jetzt, das ist dann schon schwierig auch, ne?
Das Privatleben ist dann eine ganz andere Geschichte, ne? Also gut, Aufbaujahre sind Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich glaube Aufbaujahre auch nicht. Das sind halt so Punkte, wo keiner drüber spricht. So, die wird immer am Anfang die Vision verkauft. Und du hast gerade einen sehr, sehr geilen Punkt gebracht. Du hattest jetzt, so wie ich das raushöre, eine Führungskraft, einen Mentor, der wirklich was auf dem Kasten hatte, ne? Also der hat dir beigebracht und das muss man Strukturvertrieben geben. Da gibt es sehr viele gute Leute. Ja, es
Auf jeden Fall,
gibt
ja.
auch einige nicht so gute Leute, das muss man vielleicht auch mal ansprechen. Aber so, wenn man bei jemandem war wie du jetzt, dann hast du Glück gehabt, da hast du wirklich eine gute Führung gehabt, hast viel lernen können. Aber selbst hier sagst du, wenn der nicht geliefert hat oder nicht geliefert hätte, dann würden die Bereiche einfach es nicht mehr akzeptieren, dass er die Leitungsvergütung bekommt oder sich würde früher oder später wahrscheinlich ein Frust aufkommen, dass man sich denkt, okay, der kriegt eine Leitungsvergütung, ist aber nicht da oder nicht nie da oder selten da. Das hatten wir bei uns im Büro. Wir hatten einen Branch Manager, das war meine Führungskraft, der war leider nicht so gut und der war halt einfach so gut wie nie da. So, das meisten haben das zwar irgendwie mitgemacht, aber es war so ein richtiger Frust, weißt du, das ist ein richtiger Gift in den Köpfen, sage ich mal. So. Und dann hast du halt auch
Ja, das ist.
irgendwann keinen Bock mehr, dass jemand an dir Geld verdient, obwohl er nichts dafür leistet. Und dann überlegst du dir halt auch, ob es nicht irgendwie einen anderen Weg gibt. So, und das ist halt, wo keiner drüber spricht. Und ein anderer Punkt, den du gesagt hast, den finde ich auch noch mega wichtig. Berate deine Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest. Das ist ja so die Devise vieler Strukturvertriebe. Und der Gedanke ist geil. Der Gedanke ist auch wirklich sehr, sehr ehrenhaft. Und ich glaube, du hast auch die Werkzeuge und die Mittel dafür. Zumindest in den meisten Strukturvertrieben. Ich würde sagen, bei Tekis hast du die Werkzeuge und die Mittel dafür, den Kunden richtig gut aufzustellen. Aber ob es wirklich gemacht wird, ist eine andere Sache. Weil auch du hast jetzt ehrlicherweise zugegeben, man fokussiert sich dann meistens doch auf die Produkte, die beförderungsrelevant sind und auf die Produkte, die entsprechend Umsatz und Einkommen bringen. Und ja, klar, hilft Cross-Selling für die Bindung. Aber ganz ehrlich, willst du dem Kunden nur Produkte für die Bindung verkaufen oder solltest du das einfach so machen, wie es halt sinnvoll ist, damit der Kunde gut aufgestellt ist und damit er happy ist. Und auch das ist so ein Punkt, den viele einfach nicht checken. Du machst im Strukturvertrieb häufig so viel Arbeit umsonst. Ich kenne einen Berater bei uns, der hat für die Kunden Steuererklärungen gemacht. Das habe ich dann eine Zeit lang auch gemacht. Hat sie durch Elster durchgeleitet, damit die eine Steuerrückerstattung bekommen, wo er nichts dafür genommen hat. Einfach nur, damit die Kunde bleiben. Oder Kfz-Vergleich oder was weiß ich nicht was. Du machst so viel Arbeit umsonst und andere werden dafür einfach bezahlt, für die gleiche Arbeit. Und das spricht halt keiner an. So, das ist halt schon etwas frustrierend, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also diese Mischung aus, wie gestalte ich mein Privatleben auch im Umfeld? Mir ist es immer aufgefallen, dass viele in höheren Positionen einfach keine Partnerin auch haben. Also es kann einfach nur ein Gefühl sein, aber wenn ich mir dann diese Kalender auch angeguckt habe und diese Freizeit allgemein, dann muss man schon sagen, dass man damit auf jeden Fall Schwierigkeiten hat. Und der zweite Punkt, wie ich eben gesagt habe, ist ja diese Kundenberatung, das, was du jetzt nochmal zusammenfassend gesagt hast. Ich habe ganz viele Termine auch gefühlt umsonst gemacht. Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ein Kunde zu mir gesagt hat, oh, meine Eltern, die müssten unbedingt, die könnten hier im Sachgeschäft auch sparen, wo ich da gar nicht, also ich hatte halt null Geilheit darauf, die Eltern jetzt kennenzulernen und mit denen Sachgeschäft zu kontrollieren und zu machen und zu tun. Weil es sich einfach rein faktisch nicht gelohnt hat in der Zeit, gerade wenn dann der Kalender voll ist, Da hätte ich lieber tausend andere Dinge gemacht, Wachstumsgespräche geführt. Da hatte ich wirklich eine hohe Schlagzahl. Das werde ich in Zukunft, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie man oder wie ich es mich entschieden habe, bis jetzt auch aufzubauen oder allgemein in der Maklerschaft. Aber das hat man halt dann nicht so viel gemacht. Das muss man ehrlicherweise sagen oder zumindest von mir. Und das war auch ein Riesenpunkt oder ein Schwierigkeitsgrad, emotional sich das alles einzugestehen und zu sagen, okay, man hat das vielleicht gar nicht so genutzt, was nicht schlimm ist, weil man hat den Rest ja total gut und vernünftig beraten. Aber man hat diese Devise berate, wie du selbst gern beraten werden möchtest, gar nicht in die Masse so krass getragen, weil man sich schon natürlich darauf fokussiert hat, was ja auch total menschlich ist. Bei jungen Leuten verdiene ich das Geld über die Abschlussprovision und Bestandsprovision gibt es halt dann in dem Verhältnis, dadurch, dass man im Strukturvertrieb ist, halt dann weniger, wie wenn man es halt Makler halt selber macht dann.
Ja. Ich würde jetzt hier auch nochmal eine böse Behauptung in den Raum stellen. Ich kann es jetzt natürlich nicht beweisen, aber ich würde jetzt mal eine böse Behauptung in den Raum stellen, dass auch super viele Vertriebspartner häufig die Produkte, die sie verkaufen, nicht haben. Häufig keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben, häufig keine ordentliche Altersvorsorge haben, häufig selbst nicht so gut aufgestellt sind, häufig selbst kein Depot haben. Und dann ist es auch schon wieder schwierig zu sagen, berate andere, so wie du selbst beraten werden willst, weil. Naja, gut, mag unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht verdienst du jetzt noch nicht so viel, vielleicht musst du erstmal viel reinvestieren in Partnerquise oder sonst irgendwas. Aber finde ich dann auch schwierig, wenn du dich um deine eigenen Sachen nicht gekümmert hast, dann aber anderen sagen, wie das Ganze laufen soll. Weißt du, was ich meine?
Ja, also auf jeden Fall. Man ist ja eh diese Schwierigkeit, die man ja dann doch oft hat. Deswegen habe ich immer versucht, auch Leute aus der Branche oder kaufmännisch Avisierte zumindest zu rekrutieren. Du kennst das auch, ich fand deine Story, habe ich dir bei WhatsApp geschrieben, total spannend, bei deinem Instagram-Post. Dieser Schritt dann, also alleine aus der Bundeswehr, rein in den Finanzdienstleistungssektor, ist natürlich ein anderer, wie wenn du vorher Steuerfachangestellter warst. Wenn du dann von 0 auf 100 auf einmal anfängst, in deinem Umfeld zu akquirieren, dann ist es irgendwo ja dann auch relativ klar, dass das nicht für jeden extrem gut ankommt, weil man ganz viele Dinge vielleicht noch nicht für sich selber geregelt hat.
Ja.
Und auch weiß letztendlich, weil wir arbeiten schon in einem sehr komplexen Markt, finde ich. Da ändert sich immer viel und man muss irgendwie immer up to date bleiben und es ist auch undankbar. Also ich sage immer, es ist so ein bisschen wie bei Ärzten. Uns verzeiht man ja auch keinen Fehler, weil wir diesen Vertrauensaufbau sehr, sehr schwer bekommen bei Kunden. Und du kannst das, die kleinste Kleinigkeit kannst du falsch machen und der Kunde fliegt dir um die Ohren. Dadurch, dass die so schwer Vertrauen auch zu einer Person aufbauen. Und ich glaube, da muss man immer gucken, dass dieses Gesamtbild stimmig ist und die jungen Leute vor allen Dingen erstmal was lernen. Weil ich bekomme gerade auch von einem mit, der bei der Tekis ist. Ich habe eine komplette Akademie digital aufgebaut. Und habe den darauf dann mal freigeschaltet. Und also der ist nicht bei der Tekis, aber der hat sich da mal so ein bisschen ein Trainee-Programm angeguckt und wollte mehr über den Markt erfahren. Und hatte ganz früh reflektiert, wohin soll es überhaupt gehen. Und ich kannte den und den einfach mal auf eine Akademie freigeben. Und der findet das zum Beispiel total spannend zu erfahren, wie funktioniert überhaupt eine Berufsunfähigkeit? Wann leistet die überhaupt? Weil bis man das in einem Montagsmeeting lernt, vergehen teilweise ja dann auch, weil man hat halt nur den Montagabend Zeit, 2, 3 Monate, um genau zu verstehen, wie funktionieren eigentlich einzelne Produkte auch, ne?
Ich glaube, wir haben jetzt recht viel über Strukturvertrieb und deine Motivation gesprochen, warum du jetzt gesagt hast, dass du die Entscheidung getroffen hast, da rauszugehen. Lass uns mal darüber sprechen, was dich dazu bewegt hat, zu sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, rauszugehen und nicht nur rauszugehen, sondern in einen anderen Sektor, in der Finanzdienstleistung, nämlich in der Maklerschaft, eine Karriere aufzubauen. Also gab es da bestimmte Punkte, wo du sagtest, okay, das passt einfach besser zu mir als der Strukturvertrieb? Oder wie war der Entscheidungsprozess?
Ja, der Entscheidungsprozess war für mich einfach, glaube ich, ziemlich vergleichbar oder stelle ich mir so vor mit einer Partnerschaft, wo man weiß, dass man die Person nicht heiraten würde. Also ich habe mir wirklich die Frage gestellt, will ich überhaupt noch beispielsweise Divisionalmanager werden? Und wenn man sich dann eingesteht, ich will das gar nicht mehr aufgrund den Themen, die man eben genannt hat, die Arbeitsweise, das, was dieser Preis dann auch letztendlich ist, weil man hört ja immer von, den Preis müsstest du zahlen, um dahin zu kommen. Und ich war ab diesem Punkt, trotzdem, dass es gut lief, war ich nicht mehr geil darauf, ins Management zu kommen und höher und schneller. Ich hatte da nicht mehr die Geilheit, muss man einfach sagen, drauf. Und deswegen war diese Entscheidung für mich A, relativ einfach dann, weil ich wusste, okay, ich will die Person nicht heiraten, ich will damit nicht weiter groß werden. Und dann so selbstreflektierend zu sein, okay, wenn ich das nicht machen möchte, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie funktioniert der Markt im Allgemeinen? Und den habe ich ja vorher schon kennengelernt, um überhaupt zu wissen, okay, die Person will ich nicht heiraten, ich will einen anderen Weg einschlagen. Und was mich einfach dann fasziniert hat, ist erstmal diese ganzen Irrglauben oder alles, was mir so eingepflanzt wurde im Strukturvertrieb zu gegenüber Maklern, muss ich erstmal über Monate hinweg über Eigenrecherche für mich lösen. Und ich habe das letztens auch mal bei ChatGPT eingegeben. Also auch künstliche Intelligenz hilft in der Entscheidungsfindung, wo will man arbeiten und wo eigentlich nicht. Ja, mittlerweile ganz gut. Und ich habe mich dann wirklich damit beschäftigt, wie viel Bestandsprovision gibt es, wie will ich meinen eigenen Laden aufbauen. Das Thema Leads gab es natürlich gar nicht. Habe ich auch immer Schwierigkeiten mit gehabt, das weiß ja auch bei mir. Ich habe jetzt selber einfach die Erfahrung gemacht, auch Leads zu closen. Wie ist das überhaupt, Leads zu beraten? Und das muss man selber halt einfach am eigenen Stück dann erfahren und machen und sich aber vorher den Schritt trauen, weil ich kann natürlich nicht im Handelsvertretervertrag sagen, Russland, schieb mir mal ein paar Leads rüber oder allgemein, wer auch immer. Und ich berate die einfach mal ab, während ich im Handelsvertretervertrag bin. Das geht ja auch nicht. Und diese unternehmerische Freiheit einfach, einen eigenen Ruf, eine eigene Qualität aufzubauen, das hat mich total begeistert oder begeistert mich. Und wirklich Kunden zu gewinnen, wie man sich das selbst wünschen würde. Wir haben das jetzt auch so aufgebaut, dass wir weiter unsere Spezialisten haben. Wir wollen auch weiterhin ausbilden, allerdings dann auch nochmal selektiver und auch, und natürlich mit einer Qualität, wo wir dahinter sagen, das macht uns in Mönchengladbach auch den Ruf nicht kaputt. Ja, und diese Mischung war dann dazu da, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe in die Maklerschaft, da verdiene ich pro Kunde mehr, kann nachhaltig ein Unternehmen aufbauen mit Beratern und auch eigenständig irgendwann Leads schalten, Werbung machen und darüber arbeiten auch. Ja.
Hast du irgendwie den Plan gemacht, wie der Maklerunternehmen aussehen soll?
Ja, also wir haben unterscheiden da natürlich sehr stark in, wollen wir aufbauen oder wollen wir es wirklich so machen, dass die Berater weiter mit uns einfach eigenständig arbeiten können. Und diese Mischung finde ich auch total interessant, weil natürlich der ausgebildet wird, der Trainee bei Tekis beispielsweise, der muss natürlich ganz andere Dinge lernen als der schon eigenständig beraten kann. Also die eigenständig beraten können und mit uns zusammenarbeiten wollen in einem Maklernetzwerk, die wollen wir maßgeblich darüber füttern, dass die natürlich eine sehr, sehr hohe Promillstufe haben, nachdem die 34D haben und eigenständig beraten können und aber auch Zugänge zu Lead-Projekten und so weiter bekommen, wo die nicht nur ihr persönliches Netzwerk abberaten müssen. Und alle, die neu anfangen wollen in dem Markt, die werde ich mir mit meinen Führungskräften, solange wir da natürlich Spaß dran haben, widmen und sagen, wir bauen euch auf, machen Montagsmeetings. Wir haben viel, wie gesagt, eben in der Akademie schon unser Wissen zusammengepackt. Ich meine, wir hatten über 6 Monate Zeit. Also die Zeit haben wir dann genutzt, um alle unser Wissen abzufilmen und da reinzupacken. Und die werden wir dann händisch wirklich führen, dass wir sagen, okay, wir begleiten euch zum dem Weg, eine 34D-Prüfung zu machen, zu absolvieren. Und dann steigen die bei uns sukzessive mit dem Grad der Qualifikation in den Promillstufen auf, mit dem Ziel, irgendwann eigenständig komplett ihr Unternehmen aufbauen zu können.
In deiner Recherche oder in deinem Prozess, in deinem Wechselprozess, so habe ich dich zumindest kennengelernt, hast du dir wirklich intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man so ein Unternehmen aufbaut, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile sind, welche Strukturen es ergibt? Ich glaube, du hast auch herausgefunden oder für dich zumindest, sage ich mal, rauskristallisiert, dass es nicht unbedingt für jeden was ist, in die Maklerschaft zu gehen.
Ja.
Was wäre so deine Conclusion, wo du sagst, guck mal, wenn du die und die Voraussetzungen erfüllst, dann solltest du dich vielleicht mit dem Thema Maklerschaft beschäftigen. Wenn du aber eher diese und jene hast, dann ist vielleicht ein geschlossenes System das Bessere für dich.
Ja, also ich sag mal, man muss da differenzieren. Bei Leuten, die 4 Jahre lang als Seniorberater mit ein, zwei Partnern rumdümpeln, nur ein Geschäft machen oder auch die Spezialisten in meiner Welt, die da nicht irgendwie Zuträger oder sonst was bekommen und darüber sich gut ans Arbeiten halten, obwohl man auch da sagen muss, dass, nee, komm, das sage ich nicht, aber bei viele, die dann kein Zuträgergeschäft bekommen, muss man ja sagen, die sollten sich schon damit beschäftigen und aber auch viele Seniorberater oder so oder Juniorberater, die gut in der Beratung sind, da habe ich jetzt auch lange mit einem oder mit dem arbeite ich gerade schon zusammen, der dann Tekis auch verlassen hat, der aber sagt, ich will weiter in einem Netzwerk arbeiten, weil das ist letztendlich das, was wir bieten wollen, einfach ein Netzwerk mit Kontakten. Ich meine, das habe ich ja bei dir auch gemacht, mich einfach aktiv gemeldet, irgendwo eingeschleust, um Wissen zu erfahren. Ich glaube, darauf ist erstmal der erste Punkt. Darauf muss man Lust haben, wenn man aus einem geschlossenen System geht. Also man muss das Netzwerk, weil bei Tekis war es so, du bist zum TEC gefahren oder sonst wo, dann hast du dein Netzwerk. Ist in der Maklerschaft nicht so. Wir haben natürlich auch Messen, wo man hin kann, aber es ist jetzt nicht so wie bei Tekis aufgebaut, dass da 20 Quervernetzungen gibt in der Woche, wo man irgendwo hinfahren kann und jemanden kennenlernt. Also ich würde immer überlegen, in welcher Position bin ich grundlegend im Strukturvertrieb und was ist eigentlich das, was mir Spaß macht? Wenn Kundenberatung mir Spaß macht und gar nicht draußen irgendwie den 19-jährigen Noah zu begeistern, in die Finanzbranche zu kommen, dann würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall in die Maklerschaft gehen, in einem System, wo ich immer wieder Fragen auch stellen kann, aber also nicht in einem System, wo es geschlossen ist, sondern einfach, wo man kooperativ mit zusammenarbeitet, wo man mal fragen kann, hör mal, wo rechnest du die Berufsunfähigkeit? Welche Altersvorsorge findest du gut in der Maklerschaft? Welche Vergleichsrechner findest du gut? Weil das, was mir bei euch immer aufgefallen ist, gerade in der Anfangszeit, auf die Frage, was ist möglich, bekam immer die Antwort, alles ist möglich. Und Das willst du als Strukturvertriebler dann eigentlich nicht hören in dem Moment, weil du halt ein System kannst. Also du kannst nach 3 Wochen oder wenn du schnell bist, gefühlt nach einer Woche einen Finanzplan selber dir herleiten, weil das System von der IT super einfach und super handelbar ist. Und wenn du dann in die Maklerschaft kommst und alles ist möglich, dann ist es total schwer. Also ich würde immer überlegen, in welcher Position bin ich bei der Tekis? Wenn Teamaufbau mein Ziel ist, auf 200, 300 Partner zu wachsen, und ich kann mir das wirklich vorstellen, den Leuten würde ich empfehlen, im Strukturvertrieb zu bleiben, weil es in der Maklerschaft, ich finde die Maklerschaft nicht darauf ausgelegt, 200, 300 Partner einfach so einzuschleusen und von Trainee zu Divisionalmanager zu führen, sondern Maklerschaft ist für mich darauf ausgelegt, gute Berater gegebenenfalls in einem Netzwerk zusammenzuführen, einen guten Bestand aufzubauen, von dem Bestand zu leben und gute, gezielt junge Leute auszubilden, allerdings nicht in der Masse, wie man das vielleicht aus Strukturvertrieben kennt.
Okay, ja, das ist ein ziemlich starker Einblick. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal nochmal kurz wiederholen darf, jemand, der Bock auf Aufbau hat, also richtig massiv Aufbau, das, was Strukturvertrieb eigentlich ja auch ist, der wird wahrscheinlich im Strukturvertrieb das bessere System dafür finden, weil es eben darauf ausgelegt ist. Wer Bock aber eher auf Beratungsqualität und auf unternehmerische Freiheit hat, der ist dann mit der Maklerschaft möglicherweise auch auf einem besseren Weg. Was würdest du sagen, wo es einkommenstechnisch für wen Sinn macht, weil es geht ja nicht immer nur darum, was du tust, sondern ganz ehrlich, niemand ist von uns irgendwie selbstständig geworden, um kein Geld zu verdienen. Also wo würdest du sagen, findet sich jemand wieder, der seine finanziellen Ziele auf eine bestimmte Art und Weise erreichen möchte?
Für die Leute, die natürlich in einem Strukturvertrieb hängen, ohne großen Teamaufbau und ohne viel Zuträger aus einem großen Bereich, sowieso ja in der Maklerschaft. Leute, die auch wie ich 17, 18 Mann im Teambereich haben, auch die in meiner Welt in der Maklerschaft, weil es ist ja ganz klar, die haben Top-Leute wirklich bei uns verloren, weil sie einfach zu wenig Geld verdient haben. Ja, also wir hatten immer darauf ausgelegt, dass wir gute Studenten teilweise haben, gute kaufmännische Azubis, und dann bekommen die ein Jobangebot mit 2,8 oder 3 netto, und dann ist es nun mal schwer, auf 8 oder 10 Promille montags und dreimal pro Woche noch ins Büro zu fahren und sein direktes Netzwerk nur anzurufen. Das ist dann irgendwann halt nicht mehr so interessant. Deswegen würde ich einfach sagen, man muss es für sich selber abhängig machen. Ich fasse das mal zusammen, wie ich das auch ChatGPT gefragt habe, weil ich fand das wirklich sehr, sehr zutreffend in dem Wording vielleicht. Ich hatte da die Frage gestellt, würdest du eher als Handelsvertreter im Strukturvertrieb anfangen oder als freier Makler in einer Maklergemeinschaft, wo ich Support und Hilfe erhalte? Also in einer Gemeinschaft, wo mir trotzdem die Kunden gehören, wo ich trotzdem unternehmerische Freiheiten habe, mich zu nennen, wie ich möchte. Und da kam die Antwort ganz klar: freier Makler in einer Maklergemeinschaft mit Support und Hilfe, wenn die Rahmenbedingungen halt stimmen. Ne? Vorteile, Unabhängigkeit, du hast einen Bestandsaufbau, faire Vergütung, eigene Marke, Support und Community, und Strukturvertrieb hat ja Riesenvorteile in dem Prinzip schneller Einstieg, Karriereleiter und Community und Motivation, wo man einfach sagen muss, wenn man einen guten Mentor hat, der begleitet einen natürlich dann auf Schritt und Tritt und bringt einem extrem viel bei innerhalb von 12 bis 16 Monaten. Ne?
Du hast am Anfang, du hast sehr Cooles erwähnt, ich glaube, das war sogar in der Vorbesprechung zu dieser Episode, nämlich, dass es eine Weile gedauert hat, bis du dich angefangen hast, auch mit Möglichkeiten außerhalb des Strukturvertriebs auseinanderzusetzen. Und dass es ja auch ein bisschen, ich weiß es nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber vielleicht auch ein bisschen Überwindung gekostet hat. Was glaubst du, warum das so war?
Ja, weil ich vom Typen Mensch schon eine sehr, sehr hohe Dankbarkeit auch gegenüber Tekis bis heute in mir trage und den Laden super finde. Also ich bin trotzdem noch positiv und würde nicht sagen, fang da auf keinen Fall an oder sonst was, sondern es war für mich wirklich so, dass wenn man vom Typen Mensch so konzipiert ist wie ich, dass man den Leuten dann viel zu verdanken hat und eine hohe Verbindung mit dem Laden hat, dann ist es natürlich schwer, sich mit überhaupt was anderem zu beschäftigen. Und das dann für mich zu verstehen, okay, ich müsste den Schritt rausgehen, um meine eigenen Ziele, Wünsche und den Aufbau meiner eigenen Karriere zu gehen, das war für mich eine Riesenblockade, weil ich viele Menschen auch nicht enttäuschen wollte einfach. Und ja, das war für mich, glaube ich, somit der schwierigste Punkt, für mich A, die Erkenntnis zu haben, okay, ich bin in der anderen Welt besser aufgehoben. Allerdings auf der anderen Seite zu wissen, ich muss frei raus diesen Schritt gehen und auch dieses Risiko tragen, dass ich 6 Monate Wettbewerbsverbot habe, ich 6 Monate meine komplette Mannschaft zusammenhalten muss und positiv auch auf etwas Neues einstimmen muss. Da muss man sagen, dann merkt man ja auch dann, dass einem eigentlich nichts gehört. Also die Bestandskunden und so, alles Tekis-Kunden sind. Und das war für mich eine Riesenherausforderung, diesen Schritt dann auch für mich zu gehen. Wir haben im Januar noch über 1 Million Bewertungssumme geschrieben. Ich glaube, 1,2 oder so waren das. Und am 31. sind wir dann rausgegangen. Das war schon, ja, schwierig auf jeden Fall. Vom Kopf, muss man sagen, bis heute. Und die ganzen neuen Systeme zu verstehen, das war nicht so einfach.
Der Punkt, den ich hier einmal treffen möchte, ist der folgende. Das, was du gesagt hast, ist in ganz vielen Strukturvertrieben, so nicht nur so mit Tickets. Ich würde es, wenn man das Ganze mal ein bisschen negativer formulieren möchte, ne, und wenn ich mich jetzt einfach mal auf die Gegenseite stellen würde, würde ich sagen, das ist eine Art psychologische Abhängigkeit.
Ja.
Weil du zu deinem Mentor, Führungskraft, zu den Menschen da drin irgendwie eine Bindung aufbaust. Und es wird ja auch sehr viel auf Bindung gebaut in Strukturvertrieben. Und dann wird eine Art psychologische Abhängigkeit aufgebaut. Man kann es natürlich als Loyalität und als Dankbarkeit formulieren. Was ich jetzt als, wie heißt es, hier, Advocatus Diaboli oder wie, ne? Was ich da jetzt fragen würde, wäre, du bist den Menschen gewissermaßen dankbar für das, was du erreicht hast und für den Lebensweg, den du bis dahin gegangen bist. Aber muss das dann den Rest deines Lebens dominieren und bestimmen? Muss das dann für den Rest des Lebens Loyalität bedeuten? Ja, das ist die eine Frage, die ich mir stellen würde. Und die andere Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, ist, ich bin ja ein riesen, riesen Fan davon, Entscheidungen basierend auf allen verfügbaren Informationen zu treffen. Und ich persönlich, habe ich häufig in diesem Podcast auch schon gesagt, glaube, dass es ganz viele Menschen innerhalb von Strukturvertrieben, auch innerhalb der Tickets gibt, die ihre Entscheidungen wahrscheinlich anders treffen würden, wenn sie alle Informationen zur Verfügung hätten.
Ja.
Dadurch, dass aber häufig, also das ist jetzt meine Behauptung, aber dadurch, dass aber häufig eine gewisse Intransparenz herrscht, dass man nicht alle Informationen zur Verfügung hat und dass man, wenn man jetzt den Begriff nehmen möchte, eine Art emotionale Abhängigkeit, eine psychologische Abhängigkeit aufgebaut hat und sich alleine beim Gedanken daran, sich woanders umzuschauen und zu gucken, was es gibt, schlecht fühlt, dann ist das schon ziemlich intransparent, oder?
Absolut. Also es ist wirklich für mich vergleichbar, wenn man das jetzt so nimmt. Ich finde, man kann vieles aus dem Vertrieb so ein bisschen darauf münzen. Man ist in einer Beziehung, man ist vergeben und man beschäftigt sich mit anderen Frauen. Und das machst du eigentlich nicht, aber so fühlt es sich dann irgendwo doch an, weil man halt wirklich so eine starke emotionale Abhängigkeit dann mit Führungskräften und so weiter hat, dass es sich so anfühlt, als wenn man einfach auf Lebzeit vergeben und verheiratet teilweise. Und deswegen führt das auch, glaube ich, dazu, dass viele gar nicht diese Scheuklappen, nennt man das ja immer, aufmachen. Auch bei mir so, ich hatte das Gefühl, viele kennen so ein bisschen den Markt, wollen allerdings trotzdem den Bereich komplett davor schützen, weil es ja klar ist, dass wenn der Teamleiter das checkt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er die Sachen packt, relativ höher ist und sich damit intensiv beschäftigt. Und dann steht man da. Also auch da aus dieser Brille, und das war für mich ein Riesenpunkt, hat meiner gesagt, ja, eigentlich deine Sales-Leute, für die wäre Maklerschaft schon interessant. Und dann war es so für mich ein Punkt, okay, also müsste ich ab jetzt als Führungskraft die immer wieder von Tekis weiter überzeugen, obwohl es da draußen eigentlich was gibt, was für die besser wäre. Und dann ist es ja schon wieder die Frage, bin ich eigentlich ein Mentor, wie ich mir das selber wünschen würde? Weil Russland, ich sag dir nicht, was für dich eigentlich besser wäre, nur damit ich weiter, jetzt mal hart ausgedrückt, auf deinen Arsch Geld verdienen kann. Und diese Erkenntnis war für mich, weil immer jemand gesagt hat, zeig mir was Besseres als Tekis und ich wechsle, da war für mich klar, okay, wenn ich jetzt anfangen müsste, etwas geheim zu halten für mich, damit keiner das für sich nutzt, dann gehe ich lieber den Schritt und kann von vornherein Offenheit haben, weil jetzt muss man auch eins sagen, ich würde mich mit jedem aus der Tekis-Welt, mit meinem gesamten Bereich treffen, weil ich immer wüsste, ihr könnt meine Leute nicht abwerben, weil die ja viel zu viel über den Markt wissen. Auf der anderen Seite wird sich ja keiner von meinen alten Tekis-Kollegen, wo ich auch gedacht habe, dass viel mehr eigentlich meine Freunde wären. Also ich wurde auch auf der anderen Seite von Bereichen teilweise komplett bei Instagram entfolgt und entfernt. Und ich habe wirklich liebe Nachrichten geschrieben und viel Glück gewünscht und alles Gute weiterhin. Ich habe teilweise von Leuten, die mir aber vorher erzählt haben, selbst wenn die Oma oder so im Krankenhaus war, also die hatten wirklich ein inniges Verhältnis, die mir bis heute nicht viel Erfolg gewünscht haben, wo ich eigentlich mir denke, sehr, sehr schade, weil ich bin, anders als das Anwälte teilweise empfehlen, wirklich den direkten Weg auch gegangen und habe meine Ablehnen darüber informiert, bevor ich gekündigt habe. Also es ist ja so, dass rein rechtlich das eigentlich anders empfohlen wird. Ich bin mir da einfach selbst treu geblieben, habe gedacht, wenn ich mit offenen Karten spiele, dann kann ich mir im Nachgang zumindest nicht selber was vorwerfen. Das ist ein Riesenpunkt einfach, ja. Da
Ja.
war für mich klar, ich muss eigentlich, ja.
Nee, das ist auch wieder was richtig Starkes, was du hier kurz im Beisatz gedroppt hast. Ich kenne niemanden, der Makler ist, der sich von dem Strukturvertrieb abwerben lassen würde. So, in den meisten Fällen
Ja.
funktioniert das nicht. Wie du es gesagt hast, du könntest dich mit jedem von deinem Teambereich, mit jedem Tickets-Bereich treffen, die würden es nicht schaffen, die abzuwerben.
Absolut.
Andersrum wird es aber wirklich ja, vermieden. Also ich hatte in der letzten Podcast-Episode mit Karim, kannst du dir mal anhören. Der wurde vom Geburtstag ausgeladen. Der war vorher eingeladen zum Geburtstag, weil ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob seine Führungskraft oder sein irgendein Buddy aus dem Büro war. Und nachdem er gekündigt hat, wurde er von dem Geburtstag ausgeladen, weil der Typ Angst hatte, dass er auf dem Geburtstag Leute abwerben könnte.
Ja.
Und das ist dann irgendwo so ein Ding, wo ich mir so denke, hey, was ist denn das für ein Leben, Alter? Was ist denn das für ein Leben, wo du die
Ja.
ganze Zeit rechtfertigen musst, wo du die ganze Zeit verheimlichen musst, wo du die ganze Zeit die Leute in ihre Aufmerksamkeit weg von etwas anderem lenken musst und die ganze Energie darauf verschwenden musst, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht gehen, anstatt den Fokus darauf zu haben, aufzubauen und vorwärts zu gehen und deine Company zu bilden. Was will ich machen?
Ah ja, ich finde, das muss man aber auch sagen, eine Stärke für den Strukturvertrieb im Allgemeinen, weil ich würde sagen, dass ich in Mönchengladbach oder allgemein in der Umgebung schon immer, sei es jetzt auch so GSM oder so, wirklich, wie man das so kennt aus Strukturvertrieb, so ein bisschen hervorgehoben war. Ich war im November noch im Gesamt-Generalmanager-Bereich, glaube ich, in den Top 3 Repräsentanzleitern oder so. Und wenn die Person dann ja freiwillig kündigt, hat man ja schon so ein bisschen gedacht, okay, da rufen Leute an und fragen und es war wirklich wenig, also sehr, sehr wenig von Leuten, die sich aktiv gemeldet haben, wo ich mir immer denken würde, ich glaube, wäre das bei mir damals passiert. Aber da muss man auch immer differenzieren, weil ich war ja auch sehr lange in diesem Pfad nur Tekis, nur Tekis, nur Tekis und mich mit nichts was anderem beschäftigt habe. Aber ich glaube, dass ich damals diese Person hätte angerufen auch und gefragt hätte, hey, erzähl mal, wie kommt das überhaupt? Und das macht Tekis, finde ich, gut. Die sind dann, oder allgemein, die sind dann auf der nächsten Blockausbildung, neue Pläne, neue Ziele geschmiedet und irgendwie juckt das ja dann gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich fand es damals krass, wo, wie gesagt, der Dynamanager ins Phase-Out gegangen ist. Also wirklich, es war im Nachwuchs nach 2, 3 Monaten, als wäre die Person nie da gewesen. Das ist schon krass. Also,
Weißt du, das Ding ist ja, also das machen die wirklich gut, Leute abschirmen.
ja.
Aber auf der anderen Seite frage ich mich, mit welchen Methoden? So, ich habe zum Beispiel heute mitbekommen, dass ein Generalmanager bei der Tekis gekündigt wurde, gegangen oder wie auch immer. Und die offizielle Story, die rumgeht, also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Das kann ich jetzt halt natürlich nicht sagen. Ja, ich werde den Namen noch nicht nennen, aber die Story, die erzählt wird, warum er gekündigt wurde, war sexuelle Belästigung in dem Bereich. Natürlich muss sich ein Unternehmen von so einem Mitarbeiter trennen. Punkt. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, war das wirklich so? So, das war jetzt nicht nur in diesem Bereich so, sondern auch ein anderer ist gegangen, ein anderer sehr, sehr Großnadel, ich glaube Divi, und dem wurde irgendwie, ich glaube Veruntreuung von Geldern oder irgendwie sowas wurde dem vorgeworfen. Wenn du dich aber mit dem unterhältst, erzählt er eine ganz andere Version der Geschichte. So. Und auch bei dir, ohne da jetzt Details zu kennen, aber du hast jetzt ausführlich in dieser Podcast-Episode deine Gründe dafür genannt, warum du gegangen bist. Ich würde fast schon wetten, dass in den Blockausbildungen oder in den Ausbildungen im Vertrieb nicht gesagt wird, Noah hat sich reflektiert damit auseinandergesetzt, was er in seinem Leben erreichen möchte und hat entschieden, dass die Maklerschaft der bessere Weg für ihn ist, sondern da wird halt wahrscheinlich erzählt, dass du andere Gründe hattest, warum du rausgegangen bist. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, es kann durchaus sein, ohne es natürlich genau zu wissen. Allerdings muss man da auch sagen, ich habe mit dem Generalmanager tatsächlich, ich habe den angerufen, ich fand den damals total inspirierend. Also ich sage jetzt auch den Namen nicht, aber ich rufe die Leute dann teilweise heute wirklich an. Ich habe mit ganz vielen Leuten vorher, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, wirklich gesprochen und alten Ratgebern gefragt. Das ist übrigens eine Sache, die ich allgemein den Leuten, auch die zuhören, wirklich raten würde. Mit Leuten, von denen ihr viel haltet, pflegt wirklich aufrichtige Beziehungen miteinander. Weil ich finde das so wertvoll, sich zwischenmenschlich Feedbacks zu geben. Deswegen habe ich dir das auch mit deinem Post geschrieben, weil man oftmals die Dinge gar nicht gespiegelt bekommt, aber bei mir ja extrem etwas ausgelöst hat. Also ich fand deine Story so interessant. Ich glaube, ich hatte an dem einen oder anderen Gänsehaut. Meine Freundin hatte mit mir da geredet. Ich war gar nicht ansprechbar. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich den Leuten immer empfehlen würde. Wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, ich halte von den Personen und von dem Charakter viel, bleibt wirklich mit den Leuten in Austausch, weil das öffnet euch wirklich Türen. Also meine Entscheidung wurde auch wirklich bekräftigt von Leuten in der Finanzbranche, wo ich sehr, sehr, sehr viel von halte, wo ich auch deren Vergangenheit weiß. Und muss ich aber auch dazu sagen, ich würde, aber es ist eine persönliche Meinung, auch mir Rat von Leuten halt holen, wo gar nicht diese Story wegen sexueller Belästigung und so kam, weil das wird man immer total schwer herausfinden. War das wirklich so? Und das hat einen riesen Aufwand. Da muss man sich halt die Frage stellen, will ich mir den Aufwand machen, um das für mich auch so zu verstehen, um mir ein gutes eigenes Bild zu machen? Also,
Ja.
ich würde lieber da die Leute suchen, wo ich weiß, die sind vielleicht freiwillig von vornherein gegangen. Und da wird halt lieber was anderes drüber erzählt, wo ich einfach mir viel schneller ein eigenes Bild von machen kann.
Definitiv. Das ist auch eines meiner wichtigsten Learnings der vergangenen Jahre. Hör auf die richtigen Leute. So, wenn du auf die Leute hörst, die da sind, wo du irgendwann mal sein willst und die mal da waren, wo du jetzt gerade bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich die richtigen Tipps bekommen. Und wenn du dauernd Leute hörst, die gar nicht da sind, wo du sein willst oder nicht haben, was du haben willst, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Noah, ich fand die Podcast-Episode hier super, super interessant. Du hast wirklich sehr viele geile Inhalte und Einblicke gegeben und sehr viele wertvolle Tipps. Ich glaube, die Zuschauer werden es dir danken. Ich hatte noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du jetzt an den Noah von vielleicht einem Jahr denkst, der ist gerade noch voll im Vertriebsmodus ist, der hier vielleicht, und ich weiß nicht, ob er hier zuhören würde, aber vielleicht ist er auch schon einen Schritt weiter. Irgendwie hattest du dieser Podcast-Episode geschafft und hört hier jetzt gerade zu. Er ist in einer ähnlichen Situation wie du, vielleicht mehr erfolgreich im Strukturvertrieb, vielleicht nicht so erfolgreich, wie auch immer. Was wären so deine drei Top-Tipps, wo du sagst, jeder sollte sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, um eine richtig wertvolle Entscheidung für sein zukünftiges Leben zu treffen. Nicht für oder gegen Strukturvertrieb, sondern hey, wie soll es in meinem Leben weitergehen?
Also ich würde sagen, setze ich intensiv mit dem allgemein mit dem Phase-Out-Modell auseinander. Wie verkaufe ich mein Unternehmen? Was kommt dabei rum? Das auch zu verstehen, nicht um das jetzt zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Bei mir, ich habe mit meiner alten Führungskraft gesprochen, also nachdem er mitbekommen hat, dass ich gekündigt habe. Mir war das damals gar nicht so krass bewusst. Er hat ja jetzt von heute auf morgen auf meine Vergütung nichts mehr, obwohl er dafür 5 Jahre hätte noch partizipieren können. Also verkaufst ein Unternehmen, aber am Ende muss es dann auch 5 Jahre stabil bleiben, um wirklich den Ertrag auch weiterhin ein Stück weit zu bekommen. Ich glaube, ich würde mich sehr, sehr intensiv erstmal mit dem Phase-Out-Modell allgemein, wie kann ich in diesem Verhältnis, in dem ich bin, mein Unternehmen wirklich verkaufen und wie sieht das im Detail aus? Den zweiten Schritt, den ich gehen würde, ist wirklich, wie eben schon gesagt, sich mit dem Markt intensiv auseinanderzusetzen. Und damit meine ich nicht nur Maklerschaft, sondern ich habe für mich ein Verständnis für alle Strukturvertriebe aufgebaut, um zu wissen, wie diese arbeiten und funktionieren. DVOG, wie funktioniert das Einheitensystem? Wie funktioniert Taurus? Wie funktionieren eigentlich alle Geschäftsmodelle in den Strukturvertrieben, die man so kennt? Die sind oftmals sehr identisch. Also ich habe erstmal geguckt, dass ich markttechnisch sehr, sehr viel weiß. Warum? Weil ich glaube, dass man immer gerne einen Mentor hat oder eine Führungskraft, wo man weiß, ich kann alles fragen und bekomme eine ehrliche Antwort und die Person kennt sich aus. Also, wenn man, das hat man bei Tekis ja oft gemacht, schreibt dir deine Traumführungskraft auf, dann schreibt man ja meistens auf, irgendwie gut gekleidet, gut gebildet. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch bis heute noch und während meiner Tekis-Laufbahn, also neben meiner kaufmännischen Ausbildung, immer noch Weiterbildungen gemacht. Also ich bin auch noch im sechsten Semester von meinem BWL-Studium, habe das normal weiter durchgezogen, auch wenn ich eine 11-Stunden-Woche hatte, weil ich irgendwie immer für mich dieses Gefühl brauchte, ich kenne mich auch noch mit anderen Dingen neben der Finanzbranche aus. Das hilft A bei Kunden und aber auch bei Geschäftspartnern, wenn man einfach weiß, wie funktioniert der Markt. Also den Markt würde ich wirklich intensiv durchleuchten und dann im dritten Schritt, wenn ich den Markt verstanden habe, würde ich mir Menschen suchen, wo ich eine sehr, sehr hohe Vertrautheit habe, wo ich weiß, die wollen mir was Gutes oder ich finde die einfach inspirierend. Und dann würde ich mit denen in Austausch gehen. Dann weiß ich, A, ich bin vor meinen Leuten immer geschützt, weil ich immer weiß, wie der Markt funktioniert. Und ich habe meine Karriere über eine Laufzeit von 10, 20 Jahren durchdacht, weil sonst bleibt man so ein bisschen bei Samsung und Apple macht schon Touch-Handys und man macht aber immer noch auf seinem Tastengerät, schreibt man Hallo und tippt irgendwie dreimal auf eine Taste, damit ein H kommt und die anderen sind alle schon mit einem Apple-Smartphone unterwegs. Und dann wundert man sich, oh Gott, warum kannte ich den Markt nicht? Also ist eigentlich unternehmerisch, muss man sagen, ja mehr als clever, schon in die Zukunft auch zu denken. Das sind die drei Dinge, die ich auf jeden Fall machen würde.
Also quasi sich vorzustellen, wo soll die Endstation sein und dann quasi eine Art Reverse Engineering zumindest im Groben mal durchzuführen. Ich würde sagen, dass am Anfang hast du was sehr Geiles gesagt, sich mal die Frage zu stellen, die Endstation, auf die ich zulaufe, sei es DVGM oder wie auch immer, ist es wirklich das, was ich will? Ist es wirklich das, was ich will? Und wenn die Antwort nein lautet, dann musst du halt mal gucken, was du wirklich willst. Ne? Gut, Noah, ich fand, wie gesagt, super, super krasse Story. Du bist eine super interessante Persönlichkeit und ich glaube, das wird der eine oder andere Zuhörer auch finden. Wenn man sich da mal mit dir connecten möchte, wenn man dir vielleicht mal persönlich eine Frage stellen möchte oder vielleicht mal, ich weiß nicht, mit dir telefonieren möchte, wie kann man dich erreichen?
Ja, also auf allen Kanälen, die man so kennt, LinkedIn, aber auch Instagram oder so, da heiße ich Noah_CLX, aber ich glaube, LinkedIn ist ja so für das Geschäftliche einfach Noah Klöters.
Ja.
CLÖTERS und dann ja.
Brauchst du nicht die Mühe machen, das zu buchstabieren, schreibst du hier keine.
Schreib's ja,
Aber
ja.
wir packen einfach die ganzen Kontaktdaten von Noah inklusive Bankverbindungen, Steuernummer in die
Ja.
Notes, damit ihr auch wisst,
Ja,
wer das ist. Ne?
ja.
Also scheut euch nicht, den Noah zu kontaktieren. Er kann wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mitgeben und ihr habt ja gemerkt, eine sehr reflektierte Persönlichkeit, von dem man auch wirklich eine Meinung bekommt, die nicht nur pro oder gegen Strukturvertrieb ist, sondern vielleicht auch für dein gesamtes Leben helfen wird. Noah,
Ja.
hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal, dass ich dabei sein durfte und aber auch für die Zeit und den unternehmerischen Austausch. Das will ich vielleicht zum letzten nochmal sagen. Da konnte ich wirklich sehr, sehr viel lernen, weil das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Du bist ja auch auf echt vielen Events mit größten Persönlichkeiten in der Branche. Das ist genau das, was ich eben meinte. Das hilft, dieser Austausch. Deswegen danke, dass du dir auch so immer mal die Zeit auch für mich genommen hast, für meine Person. Und ja, für jeden, der eine Frage hat, einfach anrufen, melden und dann freue ich mich auf alles, was so kommt in der Gemeinschaft.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.